Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, Essstörungen im Fokus. Essen klingt erstmal nach etwas ganz Alltäglichem, etwas, das uns stärkt, das uns Energie gibt und auch als etwas, was uns gut tut. Aber es gibt Situationen, da kann genau das Gegenteil passieren. Da kann Essen ganz plötzlich zu einer ernsthaften Belastung für den Körper werden und in manchen Fällen sogar lebensgefährlich. Genau darüber möchte ich heute sprechen, über das sogenannte Refeeding-Syndrom. Also bleibt dran, ich finde, es wird spannend. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Ich bin keine Ärztin. Das, was ich hier jetzt teile, basiert einfach auf meinem aktuellen Wissensstand aus Ausbildungen und Weiterbildungen, Seminaren und auch aus eigener Recherche. Genau, dann starten wir mal. Was ist das Refeeding-Syndrom? Das Refeeding-Syndrom ist ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, der vor allem dann auftreten kann, wenn ein stark mangelernährter Körper plötzlich wieder ausreichend Nahrung erhält. Vielleicht klingt das im ersten Moment widersprüchlich und man würde vielleicht denken, endlich bekommt der Körper wieder, was er braucht. Das kann doch nur gut sein. Und genau hier liegt aber das Problem. Das Syndrom wurde erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg beobachtet. Damals bekamen Menschen, die lange gehungert hatten, zum Beispiel Kriegsgefangene oder KZ-Überlebende, wieder normale Nahrungsmengen. Und plötzlich entwickelten einige von ihnen schwere körperliche Symptome, unter anderem Herzprobleme oder auch starke Wassereinlagerungen. Und viele von den betroffenen Personen sind daran auch gestorben. Und heute sehen wir, dass Refeeding-Syndrom vor allem bei Menschen mit einer Anorexia nervosa, also Magersucht, wenn die Ernährung wieder aufgebaut wird. Grundsätzlich kann es aber bei allen Menschen auftreten, die über längere Zeit hinweg mangelernährt waren. Und typischerweise zeigen sich so die ersten Symptome innerhalb der ersten Tage nach Beginn der Nahrungszufuhr. Und wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird, kann es wirklich gefährlich werden. Aber was passiert da im Körper? Um das Ganze besser zu verstehen, schauen wir uns mal an, was im Körper während einer längeren Unterernährung passiert. Wenn über längere Zeit zu wenig Energie aufgenommen wird, stellt der Körper seinen Stoffwechsel um. Das heißt, der Insulinspiegel sinkt, weil kaum Glucose vorhanden ist. Stattdessen beginnt der Körper, Fettreserven abzubauen. Und dabei entstehen sogenannte Ketonkörper. Das sind alternative Energiequellen, die vor allem das Gehirn nutzen kann. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, der Körper schaltet in einen Energiesparmodus. Und bereits nach etwa 48 Stunden sind die Kohlenhydratspeicher weitgehend aufgebraucht und je länger dieser Zustand anhält, desto mehr verliert der Körper auch wichtige Mineralstoffe und auch Vitamine. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn plötzlich wieder Nahrung zugeführt wird, vor allem Kohlenhydrate, reagiert der Körper mit einer starken Insulinausschüttung. Und Insulin sorgt dafür, dass Glucose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden. Und dabei zieht es gleichzeitig wichtige Elektrolyte mit hinein, vor allem Phosphat, Kalium und auch Magnesium. Und diese Stoffe sind aber extrem wichtig. Phosphat braucht der Körper, um Energie zu produzieren zum Beispiel. Vitamin B1 ist notwendig, damit Glucose überhaupt verwertet werden kann. Kalium und Magnesium sind unter anderem entscheidend für vor allem das Herz, für Muskeln und auch für die Nerven. Und das Problem ist, diese Stoffe wandern plötzlich in die Zellen und fehlen dann im Blut. Und genau diese Verschiebung bringt das ganze System aus dem Gleichgewicht. Zusätzlich sorgt Insulin dafür, dass der Körper mehr Wasser zurückhält und das kann dann wiederum zu Wassereinlagerungen führen, sogenannte Ödeme. In Kombination mit dem ohnehin bestehenden Mangel kann das im schlimmsten Fall zu Herz- oder Nierenversagen führen. Und da ist natürlich wichtig, es kommt immer darauf an, wie lang dieser Mangelzustand davor war. Umso länger ein Mangelzustand vorhanden war, umso höher ist in der Regel dann auch das Risiko. Die Symptome sind oft nicht sofort eindeutig und genau das macht es auch ein bisschen tückisch. Am Anfang können sie zum Beispiel sehr unspezifisch sein, wie eben Wassereinlagerungen oder auch vermehrt Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen. Manche Menschen entwickeln auch Atemprobleme, starkes Schwächegefühl oder neurologische Symptome wie Verwirrtheit, Zittern oder manchmal auch Krampfanfälle. Ein ganz wichtiger Punkt ist da auch der Phosphatmangel. Ohne ausreichend Phosphat kann der Körper nämlich leider einfach keine Energie mehr richtig bereitstellen. Und das kann dazu führen, dass Muskeln ebenfalls abgebaut werden und auch die Atmung beeinträchtigt ist und sogar Blutzellen langfristig geschädigt werden. Und auch ein Mangel an Magnesium und Kalium kann tatsächlich Folgen haben, schwerwiegende Folgen haben, vor allem für das Herz. Im schlimmsten Fall kann es hier auch zu einem Herzstillstand oder einem Atemstillstand kommen. Und das Vitamin B1, wenn da ein Mangel besteht, kann es zusätzlich neurologische Probleme geben oder auch Herzschwäche verursachen. Und in ganz schweren Fällen kommt es eben zu Bewusstseinsstörungen sowie zu Herz- und Nierenversagen. Und gerade weil diese ersten Anzeichen oft so unscheinbar sind, wird das Refeeding-Syndrom manchmal zu spät erkannt. Aber wer ist jetzt da wirklich gefährdet? Besonders gefährdet sind vor allem Menschen mit einer Anorexia nervosa, aber auch ältere Menschen, onkologische PatientInnen, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Personen, die längere Hungerphasen erlebt haben. Also zum Beispiel durch Krankheit, durch Krisen oder durch irgendwie belastende Lebensumstände. Und wenn es da dann eine lange Zeit zu einer Unterernährung kommt, könnte das ebenfalls ein Risiko darstellen. Wichtig ist, es geht weniger um die Diagnose tatsächlich, sondern vor allem darum, wie lange und wie stark der Körper einfach unterversorgt war. Und deshalb ist es auch so wichtig, RisikopatientInnen frühzeitig zu erkennen, idealerweise noch bevor die Ernährung wieder gesteigert wird. Vor Beginn der Nahrungszufuhr sollten verschiedene Dinge überprüft werden. Ich habe jetzt da einiges recherchiert. Ohne den Anspruch zu haben auf Vollständigkeit, aber es wird anscheinend dann von ärztlicher Seite geschaut, wie hydriert ein Mensch ist, wie der Puls ist, wie der Blutdruck ist. Während der Wiederernährung braucht es auch eine engmaschige Kontrolle, Kontrolle der Elektrolyte wie Kalium, Magnesium, Natrium und Phosphat. Nierenwerte werden da anscheinend dann auch ganz regelmäßig überprüft, die Blutwerte generell angeschaut, der Blutzucker wird auch angeschaut. Also das heißt, es wird eigentlich regelmäßig alles durchgecheckt, um zu schauen, wie reagiert der Körper auf die Nahrungssteigerung. Und auch das Körpergewicht wird regelmäßig kontrolliert, um auch zu unterscheiden, handelt es sich jetzt gerade bei der Gewichtszunahme um eine echte Gewichtszunahme oder sind Wassereinlagerungen da, was zu einem erhöhten Gewicht führt. Wenn aber ein Refeeding-Syndrom auftritt, kann das eben Folgen haben. Und das ist was ich jetzt vorher auch kurz gesagt habe. Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Eben geht es aufs Herz, auf das Herz-Kreislauf-System. Es können Ödeme entstehen, die zu Schmerzen führen und vor allem zu sehr viel Unwohlsein, wenn man einfach vor allem auch viel Wassereinlagerungen dann in den Beinen hat beispielsweise. Neurologische Symptome und Bewusstseinsstörungen. Und in vielen Fällen ist sogar dann eine intensivmedizinische Behandlung notwendig. Die Behandlung besteht vor allem darin, die Nahrungszufuhr vor allem am Anfang langsam zu steigern und sehr kontrolliert. Und gleichzeitig habe ich gelesen, werden Elektrolyte und Vitamine ganz gezielt ersetzt, besonders vor allem das Vitamin B1. Das wird manchmal sogar schon vor Beginn der Wiederernährung auch gegeben. Das Ziel ist da jetzt nicht gleich am Anfang die Gewichtszunahme per se, sondern den Körper langsam wieder dran zu gewöhnen, Nahrung zu bekommen und den Körper Schritt für Schritt wieder an eine normale Stoffwechselsituation zu gewöhnen. Noch wichtiger als die Behandlung ist tatsächlich die Vorbeugung. Heute weiß man, eine vorsichtige, individuell angepasste Wiederernährung kann das Risiko ganz stark senken. Also dieses Refeeding-Syndrom kennt man mittlerweile in den Kliniken und so weiter und so fort. Das heißt, da wird auch mittlerweile darauf geschaut. Das bedeutet eben, dass es wichtig ist, einen langsamen Aufbau der Energiezufuhr zu haben und nicht so jemanden sofort sehr schnell auf eine hohe Kalorienmenge zu kriegen, sondern wirklich das sehr kontrolliert, achtsam und langsam aufzubauen mit ganz regelmäßigen Laborkontrollen und einer gezielten Gabe von eben Vitaminen, Elektrolyten und so weiter. Und es ist wichtig, dass das einfach medizinisch begleitet wird. Das gehört ganz klar in die Hände von ÄrztInnen. Und auch bei der Nachsorge macht es total Sinn, da einfach aufmerksam zu bleiben, auch nach einem überstandenen Refeeding-Syndrom. Also wenn das jemand gehabt hat, ist es wichtig, sehr aufmerksam zu bleiben. Eine erneute Mangelernährung sollte definitiv vermieden werden, da sonst das Risiko besteht, dass das Syndrom halt wieder auftritt. Und regelmäßige Kontrollen und auch eine ausgewogene, ausreichend kalorienreiche Ernährung spielt hier dann einfach eine zentrale Rolle. Das wissen wir, dass das bei Essstörungen generell dann eher ein Riesenthema ist. Aber wie gesagt, das Refeeding-Syndrom kann ja nicht nur bei Beispiel anorektischen Personen vorkommen, sondern eben auch im onkologischen Bereich und so weiter. Und da gilt es auch gut darauf zu schauen, dass da nicht eine erneute Mangelernährung passiert. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Das ist, finde ich, vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft dieser Folge. Die Gewichtszunahme nach einer Phase der Mangelernährung ist eben kein rein mechanischer Prozess. Der Körper muss sich metabolisch tatsächlich, also stoffwechselmäßig, komplett neu organisieren. Und deshalb ist auch eine professionelle Begleitung ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ein wichtiger Schutz für die körperliche Gesundheit. Und deswegen würde ich es auch raten, an Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht jetzt gerade zuhören, die unter anderem beispielsweise im Essstörungsbereich arbeiten und jemanden vor sich haben in einem starken Untergewicht, das nicht ohne ärztliche Begleitung zu machen. Also für mich ist das eine Grundvoraussetzung, dass eine Person, die körperlich einfach total geschwächt ist aufgrund einer Mangelernährung, da die ärztliche Begleitung hat, um eben genau auf solche Dinge vorbereitet zu sein, dass dem Menschen einfach nichts passiert. Je nach Untergewicht wäre es eben auch wichtig, vielleicht sogar einen stationären Aufenthalt auch manchmal anzudenken, vor allem je nachdem, wie stark mangelernährt eben eine Person ist. Aber grundsätzlich so diese medizinische Abklärung würde ich jedem und jeder empfehlen, um sich da einerseits selbst abzusichern, aber halt auch, um die Gesundheit der Personen nicht zu gefährden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das Refeeding-Syndrom ist zwar selten, weil man es mittlerweile einfach gut kennt und da auch schon gut aufpasst, sodass es gar nicht erst zustande kommt. Aber wenn es passiert, ist es eine Komplikation bei der Wiederernährung und muss behandelt werden, weil es unter Umständen auch zum Tod führen kann. Und es entsteht einfach durch diese schnelle Stoffwechselveränderung und vor allem durch die Verschiebungen von Elektrolyten im Körper und ist aber eben bei frühzeitiger Erkennung gut behandelbar und vor allem vermeidbar. Vielleicht hilft dir diese Folge auch dabei, besser zu verstehen, warum einfach wieder Essen manchmal eben nicht so einfach ist und wie es von außen auch wirken kann. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!